herzlich willkommen zu unserer nächsten Radioshow Blickpunkt Wahrheit mit unserem heutigen Thema Korruption in Wissenschaft und Religion und warum es uns alle betrifft. Genau, mit dabei sind heute der Sergej.
Hallo.
Der Phil.
Hallo.
Die Maria.
Hallo.
Die Ingrid.
Hallo.
Luke.
Hallo.
Und ich bin Jörg. Hallo an alle. Der Telefonhörer ist jetzt wieder aktiviert, wenn jemand anrufen möchte. Und ansonsten chattet fleißig mit. Wenn ihr einen Kommentar habt, dann ja, könnt ihr ruhig etwas, oder besser gesagt, euren Senf mit dazugeben. Genau. Dann, ja, unsere heutige Show basiert auf einem Artikel von Laura Nadjacek. Da ist vielleicht die erste Frage, wer ist denn Laura Nadjacek? Das ist die Gründerin von Sot.net. Also eine ganz wichtige Person auf jeden Fall. Also ohne sie würde es Sot.net nicht geben. Und sie veröffentlichte insgesamt 17 Bücher und hat auch ganz, ganz viele Artikel geschrieben. Und einen Artikel wollen wir uns heute näher widmen, und zwar halt Korruption in Wissenschaft und Religion und warum es uns alle betrifft. Wir werden den Artikel dann später nochmal online setzen, damit wer interessiert ist, dann gerne nochmal durchlesen können. Und dann noch eine Information zu der Laura Nadjacek. Sie ist selber verheiratet mit einem Wissenschaftler, und zwar Arkadiusz Jacek, und der ist selber ein theoretischer Physiker. Also das heißt, die Laura hat eine sehr gute Verbindung eben auch wirklich zu einem Wissenschaftler, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und deswegen erklären sich auch viele Dinge, die sie halt auch schreibt. Genau. Gut, dann ist natürlich die erste Frage, ja, Korruption in der Wissenschaft. Da ist vielleicht erstmal ganz wichtig, ein paar grundlegende Sachen zu klären. Zum einen, was ist denn überhaupt Korruption? Und wenn man da dieses Wort mal nachschlägt, liest man zum Beispiel auf Wiktionary von Wikipedia, Korruption ist Verhältnisse, in denen eine Position ausgenutzt wird, um ohne Rücksicht auf das Amt und die Verantwortung an persönliche Vorteile oftmals Geld zu gelangen. Also das heißt, Korruption geht es vorrangig Umstechung, aber es muss nicht immer der Fall sein, weil es gibt mehrere Faktoren. Der Mensch zählt auch dazu, der seine eigenen Interessen hat und dadurch auch korrumpiert wird, und ein paar andere Fakten werden wir uns dann während der Show noch genauer anschauen. Ansonsten halt Korruption, wo findet man sie denn? Gerade in der Wissenschaft. Und da ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen, Wissenschaft an sich, weiß jemand von euch vielleicht, was überhaupt das Prinzip der Wissenschaft sein sollte, ideellerweise, wenn man das mal so fragt?
Also ich würde sagen, Wissenschaft rein vom Wort her würde bedeuten, also Wissen zu schaffen.
Mhm. Mhm. Genau, also Wissen zu schaffen, und sollte ursprünglich auch, das schreibt auch Laura in ihrem Artikel, den wir hier mit als Grundlage haben, sollte halt mit die Wahrheit ans Licht bringen oder sich der Wahrheit halt mit widmen oder halt Sachen aufzudecken. Und das, was halt heutzutage leider nicht mehr ganz so der Fall ist. Und ja, das vielleicht kurz zu diesem Begriff, und wo findet man Korruption in der Wissenschaft? Zum Beispiel in Medizin, in der Pharmazie, dann der spezielle Bereich davon, in der Klimaforschung, Ernährungsempfehlungen oder überhaupt, wenn es ums Ernährung geht, Psychologie und natürlich auch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo halt Korruption stattfindet, wo es nicht immer nur um Geld geht, wie gesagt, aber ja, wo eben Sachen unterdrückt werden oder verschoben werden, so damit sie eben nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und ein Punkt, den ich mir noch notiert habe, Korruption in der Wissenschaft, ist vielleicht nicht unbedingt Korruption, aber der ist für mich eigentlich immer ganz wichtig, oder gerade als ich damals studiert habe, ist halt einfach, dass man heutzutage nicht mehr Zugriff oder als Laie überhaupt Zugriff auf Bibliotheken hat. Natürlich hat man schon Zugriff auf Bibliotheken, aber wenn es um wissenschaftliche Fachmagazine geht, steht man als Laie oftmals ein bisschen blöd da, sage ich mal so salopp, weil man eben nicht das Geld hat für einen Artikel, der jetzt auf Springer oder Elsevier oder Science Nature oder ein anderen Online-Magazin oder Fachmagazin erscheint, hat 40 Euro zahlt für einen einzigen Artikel. Das heißt eben, dass man an viele Sachen überhaupt gar nicht rankommt als Laie. Kommt man schon über umständlichere Wege, wenn man sich registriert, aber man bekommt trotzdem keinen Online-Zugang oder VPN-Zugang wie als Student zum Beispiel. Das heißt eben, nicht alles Wissen ist für uns zu erreichen und zu lesen, was ich ziemlich schade finde, und wo zum Beispiel, um kurz abzuschweifen, Aaron Schwartz, den vielleicht manchen ein Begriff ist, der hat sich dafür eingesetzt oder halt sich teilweise in diese Datenbanken gehackt und halt viele Sachen zur Verfügung gestellt, so damit niemand Geld zahlen muss. Das heißt, Wissen, also bin ich auf jeden Fall der Meinung, Wissen sollte jedem zur Verfügung stehen und sollte nicht irgendwie an Geld hängen oder an irgendwelchen, dass man nur Student ist oder irgendwas, sondern jeder sollte darauf Zugriff haben, um sich eben eine Meinung bilden zu können. Und das kann man eben nur machen, wenn man an das Wissen auch gelangt. Okay, das so viel zu meinem Einstieg und da würde ich sagen, ja, gehen wir ein bisschen weiter. Wie kann denn Korruption aussehen? Weiß das jemand oder wie wirkt sich das denn überhaupt aus?
Also in der Praxis meinst du?
Mhm, genau.
Ja, zum Beispiel gefälschte Studien.
Mhm.
Da habe ich ein paar Beispiele rausgepickt.
Mhm.
Da gab es eine Studie, die umfasste insgesamt 2047 Artikel, die von einem Fachmagazin abgelehnt wurde oder von den Forschern selbst zurückgenommen wurden. Und in 3/4, also 75% von diesen Artikeln, da wurde Fehlverhalten erkannt.
Mhm.
Also
was heißt das für Fehlverhalten?
Also das heißt, da ging es nicht nur um irgendwelche Flüchtigkeitsfehler, sondern um vorsätzliche Täuschung.
Oh, da fällt mir da gerade Gutenberg ein und sämtliche andere Prominente, die Doktorarbeit wieder aberkannt.
Also vorsätzliche Täuschung aus finanziellen Gründen.
Ah, okay.
Und du hast auch erwähnt, dass viele, viele Artikel, diese wissenschaftlichen Artikel, schwer zugänglich sind.
Ja.
Also da habe ich auch einen Fakt.
Mhm.
Also weniger als die Hälfte der Studien, die von US-amerikanischen Instituten für Gesundheit finanziert werden, werden gar nicht veröffentlicht.
Oh.
Also,
okay.
Mhm. Die sind komplett unter Schloss und Riegel. Also du kommst gar nicht dran an diese Ergebnisse.
Mhm. Gerade um überhaupt veröffentlichen zu können, braucht man auch teilweise gute Kontakte, um überhaupt eine Chance zu bekommen. Und wenn man nicht veröffentlicht hat, kommt dann auch nicht ins Wissenschaftsbereich so einfach rein, sondern es ist auch ziemlich viel, ich sage jetzt mal ganz salopp, Arschkriecherei mit verbunden, teilweise.
Und das sind genau die Studien, auf deren diese ganze medizinische Forschung basiert. Also zum Beispiel für neue Medikamente und sowas, das muss ja alles belegt werden. Da gibt es mehrere Phasen, die über Jahre hinweg dauern und die müssen alle mit Ergebnissen aus bestimmten Studien belegt werden und wenn die Hälfte von diesen Studien gar nicht veröffentlicht wird und das Medikament trotzdem auf den Markt kommt, dann ja, da kann man schon Fragen stellen.
Da muss man sich schon fragen, wie objektiv das Endergebnis überhaupt gewesen ist, wenn die Hälfte der Studien überhaupt nicht veröffentlicht worden sind. Weil man sollte ja eigentlich annehmen, wenn man objektiv Wissenschaft betreibt, dass dann alle Daten einfach auf den Tisch gelegt werden und sich dann die Wissenschaftsgemeinde oder die Öffentlichkeit darüber diskutiert, was man jetzt aus den Resultaten machen soll, egal wie sie ausfallen. Ob sie jetzt in das Schema passen, das man kreiert hat in der Gesellschaft oder eben nicht.
Mhm. Ja,
sprich.
Dazu gehört ja auch dieses Thema Drittmittelförderung. Also das ist ja auch noch so ein so ein Korruptionsbereich, wenn halt, was halt von den meisten Professoren heutzutage erwartet wird, dass sie halt Drittmittel, also Geld von externen Quellen einwerben für ihre Forschung und dadurch kommen sie auch in der Karriere voran. Also das ist ganz wichtig im Wissenschaftsbetrieb und das heißt natürlich konkret, dass man halt versucht, zum Beispiel von Forschungsgemeinschaften oder halt eben auch von Unternehmen und Gelder für die eigene Forschung zu kriegen. Dann ist natürlich klar, dass damit auch ein gewisser Interessenkonflikt verbunden ist. Also wenn jetzt eine Pharmaunternehmen da Geld zur Verfügung stellt, die sagen zwar natürlich, wir nehmen hier keinen Einfluss und was auch immer ihr rausfindet, findet ihr raus. Aber in der Praxis ist es dann natürlich nicht so, ne? Also dass wenn jetzt halt eine Forschung zeigt, sag ich mal, Handys sind schädlich oder so, dann ist klar, dass man dafür halt kein Geld kriegt, ne? Oder das Geld gekappt wird, eventuell, wenn man das falsch rausfindet.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben heutzutage auch immer mehr Universitäten eben auch wirtschaftlich abhängig sind und gesponsert werden. Und man könnte vielleicht das auch wirklich als Kritik sehen, dass halt auch viele Studenten heutzutage leider eben auch für Unternehmen ihre Diplomarbeiten schreiben. Das heißt, sie bekommen Geld dafür, um zu forschen und halt Ergebnisse herauszubringen. Ich finde, ja, ist keine gute Entwicklung. Es war damals vor allen Dingen halt ein BWL mit vorhanden gewesen, so wie ich mich erinnere, und ja, findet heute auch in vielen anderen Bereichen statt. Also ich finde es zumindest nicht so gut, diese Entwicklung. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt.
Ja, das hat mit Wissenschaft ja reichlich wenig zu tun. Mhm. Wenn man von Geldern abhängig ist, von Leuten, die bestimmtes Endziel haben, wie die Studie aussehen soll und wie das Endresultat aussehen soll, die dann finanziell davon profitieren.
Da wird ja auch, also die Unsicherheit der jungen Leute, also auch die mögliche ökonomische Unsicherheit, die nach dem Studium auf sie zukommt, ja ausgenutzt, auch von diesen Unternehmen, dass sie diese Studenten dann also auf die Art und Weise an sich binden und dann also nach dem Abschluss weiterfordern.
Und vielleicht müsste man auch noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen, sage ich mal, sehr praktischen, technischen Studiengängen.
Und die Geisteswissenschaft.
Ja, oder generell vielleicht, also, und Wissenschaft, die eher nach Grundlagen fragt oder auch die großen Fragen der Menschheit sozusagen klären will, also Physik, Philosophie und so, ne, und halt so die typischen wissenschaftlichen Studien oder Naturwissenschaften und so. Und ja, und dann gibt's halt eben sowas wie BWL oder auch Ingenieursfächer, die halt sehr stark darauf ausgerichtet sind, ne, dass man halt praktisch irgendwas macht, und die sind dann natürlich dann auch sehr stark an der Wirtschaft orientiert. Aber das Problem bleibt natürlich trotzdem, wenn man die Diplomarbeiten in Unternehmen schreibt, und das kann man, glaube ich, heutzutage auch in allen möglichen Fächern, also jetzt nicht nur in BWL oder so.
Auch in technischen Fächern. Auch in technischen Fächern kenne ich welche.
Denke ich auch, Ingenieur auf jeden Fall, und ich denke mal auch als Physiker und sonst was, also ist das sicherlich auch mittlerweile möglich. Auf jeden Fall ist das natürlich dann klar, dass man da, sag ich mal, nicht an Fragen forscht, die eventuell ja entweder gefährlich für Unternehmen werden können oder halt einfach, sag ich mal, die großen Fragen der Menschheit betreffen. Also das interessiert ja die meisten Unternehmen nicht.
Das muss am Ende des Tages dann Geld rausschauen. Die wollen weiterkommen, die wollen dann für ihre Aktionäre am Ende des Tages Dividende auszahlen und an die Überran dann Boni auszahlen. Also und ja, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Also bei jetzt Bereichen unserer Gesellschaft, die dann in Richtung Wirtschaft gehen, und da gibt es ja auch einen Überlapp von Wirtschaft und Wissenschaft, wo dann die Wirtschaft die Wissenschaft unterstützt und die Wissenschaft dann natürlich nicht in Gegenden forscht, die dann sozusagen ihre Auftraggeber in Frage stellt oder dann die vielleicht negativ dastehen lässt.
Das heißt, diese ursprüngliche Unabhängigkeit, die gerade hier in Deutschland immer angestrebt wurde, halt, dass Universitäten eben unabhängig sind und die Forschung eben auch, wird halt gerade in den letzten Jahren immer mehr unterwandert, dass eben durch Wirtschaftsunternehmen halt Sachen dann nicht mehr unabhängig sind, sondern man ist abhängig natürlich von Geld und dann teilweise auch noch von Unternehmen und Sponsoren, damit man überhaupt forschen kann. Also Geld ist ein ganz wichtiger Punkt mit dabei. Aber wir schauen uns dann an, was da noch dahinter steckt. Es ist jetzt nicht nur Geld, sondern da gibt es noch andere Faktoren, was vor allem ganz wichtig ist mit dabei.
Ja, also ich finde, der Faktor Mensch ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Also es sind ja schließlich Menschen, die Wissenschaft betreiben und nicht irgendwelche Maschinen. Und also Wissenschaft basiert ja eigentlich auf der auf einer bestimmten Methode. Das heißt, man hat eine Theorie, die dann überprüft wird, und man macht Experimente, oder die ganze Forschergemeinschaft kann Experimente machen oder Studien oder was auch immer und Daten sammeln, und dann wird halt eben die Theorie unterstützt oder halt falsifiziert. Also das heißt, wenn eine Theorie einmal falsifiziert ist, also man was rausgefunden hat, was ihr widerspricht, dann ist die Theorie damit widerlegt. Also jetzt mal blöd gesagt, wenn jetzt einer daherkommt und sagt, meine Theorie ist, Mäuse haben zwei Herzen, und dann kommt halt einer, schneidet eine Maus auf und sieht, aha, nur ein Herz, okay, Theorie stimmt nicht, so, ne? Also das ist so das Prinzip, was ja eigentlich auch sehr sinnvoll ist. Und das Problem ist natürlich, dass halt das den Faktor Mensch überhaupt nicht mit berücksichtigt. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, auch aus meiner Studienzeit. Ich habe da für einen Professor gearbeitet und der hat auch genau diese Theorie vertreten, diese Wissenschaftstheorien mit, das alles muss überprüfbar, falsifizierbar sein und so weiter. Aber der hat halt auch eine bestimmte Theorie gehabt, jetzt egal, zu einem bestimmten Thema. Und er hat sein ganzes Leben daran gearbeitet. Also er hat mehrere Bücher geschrieben, wo er diese Theorie entwickelt hat. Das sind tausenden Veröffentlichungen, sich da gefetzt mit anderen Wissenschaftlern und so. Und ich meine, so jemand wird doch jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand seine Theorie widerlegt, dann wird er nicht von heute auf morgen sagen, oh, ups, ah, mein ganzes Leben lang war ich eigentlich total falsch, okay, so, ne? Also so funktioniert der Mensch einfach nicht. Und das sind eben so Sachen, die in dem Prozess gar nicht berücksichtigt werden. Und auch dieses ganze Peer-Review-System basiert ja auf der Annahme, dass alle sozusagen unabhängig sind und immer nur nach der Wahrheit forschen, aber dass die ja ihre eigenen Agenten haben, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Theorien. Das wird da völlig außer Acht gelassen. Also wenn jetzt halt jemand in diesem Review-System irgendwas schreibt, was halt, sag ich mal, der orthodoxen Meinung widerspricht, dann wird er halt eben nicht veröffentlicht. Oder wenn jemand eine Theorie postuliert, die halt irgendein Experiment zeigt, was eine Theorie widerlegt, die gerade sehr en vogue ist, unter diesem Fachbereich oder in dieser Disziplin, dann werden die ganzen Reviewer halt ihn zum Teufel jagen, weil sie einfach keine Lust haben, dass ihre Theorie widerlegt wird. Und also das sind lauter so Sachen, die halt zu Problemen führen können und die halt in diesem Ideal der Wissenschaft gar nicht so berücksichtigt werden.
Ich wollte dazu was sagen, also du meintest, dass Faktor Mensch nicht berücksichtigt wird. Also das wollte ich ein bisschen präzisieren. Ich glaube schon, dass in vielen Studien dieser Faktor Mensch berücksichtigt wird. Aber die Frage ist, was für ein Mensch? Weil also in vielen BWL-Theorien, da geht man von einem rational denkenden Mensch, von einem Modell, das nicht existiert. Es ist quasi ein ideales Modell, rational denkendes Mensch, der versucht immer Profit zu maximieren. Das heißt, er handelt sich immer rational und immer für sich. Und viele dieser BWL-Theorien, die können einfach nicht zutreffen, weil die meisten Menschen einfach komplett anders denken und handeln.
Und eben nicht rational, sondern meistens emotional und auf instinktiver Ebene.
Ja, dass die Menschen auch bestimmte Gefühle und Emotionen haben und können sich einfach nicht so verhalten in bestimmten Situationen, wie diese Theorien das voraussetzen.
Und da gibt es noch zusätzlich Spieler, die dann ihre Macht und ihre Position dazu nutzen, das Spiel zu ihren Gunsten zu ändern. Also sprich dann, dass der Markt, so wie der postuliert worden ist, so eigentlich gar nicht existiert, weil der eigentlich im Hintergrund ganz anders funktioniert.
Ja, man redet von einem freien Markt, aber den gibt es nicht wirklich.
Nee.
Es gibt einen sehr eingeschränkten Markt, und wenn sich jetzt angehende Wissenschaftler oder Wissenschaftler damit beschäftigen wollen, mit ihren Themen, die sie eigentlich schon immer interessiert hat, also die sie vielleicht wirklich interessiert hat, und sie dann merken, dass das System diese Themen einfach nicht würdigt oder auch nicht mit Geldern ausstattet, dann ist ja normal, dass diese Wissenschaftler dann erstmal vorsichtig sind und überhaupt gar nicht erst in die Richtung einschlagen, weil sie eben auch irgendwie Geld ins Haus bringen müssen, um leben zu können.
Ja, auf jeden Fall ist das im späteren Leben dann halt ganz wichtig, gerade wenn man in diesen Bereich geht. Eben, man muss halt teilweise eben so schreiben, damit man auch das Geld bekommt, weil wenn man vollkommen konträr geht gegen die Meinung, dann bekommt man eben kein Geld mehr. um forschen zu können. Und es ist halt einfach ein Kreislauf, der sich da abbildet. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist halt, also es gibt schon Methoden, um halt zu versuchen, so objektiv wie möglich zu arbeiten. Also dass es dann mit die Meta-Methoden gibt am Ende, dass man nochmal überprüft, die Falsifizierbarkeit zum Beispiel, wenn man jetzt quantitativ forscht, also gerade Sozialforschung, also gibt es schon die Versuche, dass man ja so objektiv wie möglich am Ende rauskommt. Aber natürlich ist der Faktor Mensch trotzdem immer noch ein, ich sage jetzt mal, groben Fehler, weil man eben auch Emotionen hat und seine Sachen auch so auslegt, dass eben doch am Ende das Ergebnis stimmt. Also das kann man einfach nicht verleugnen.
Ja, so aber ganz, Nee, entschuldige.
Nee, sag ruhig, Luke.
Also ich wollte nur diese selektive oder wie sagt man, Selektion von Daten spielt da ja auch mit rein. Also dass man, also manche sicher auch bewusst, aber viele Forscher eben auch unbewusst einfach Daten rausnehmen aus ihren Ergebnissen und präsentieren, die halt ihre Theorie unterstützen oder das Ergebnis, was sie sich wünschen, unterstützen. Und das sind ja auch unbewusste Mechanismen teilweise. Und das kennt die Psychologie ja auch, solche Mechanismen, die sind ja auch erforscht. Die werden eben nicht in der wissenschaftlichen Methode dann so umgesetzt, sondern man denkt halt, ja, da sind halt diese Daten und da dieses Ergebnis und das ist schon richtig, aber dass vielleicht die Hälfte der Daten aus dem Experiment gar nicht erst berücksichtigt werden, weil die eben nicht gepasst haben sozusagen. Auf die Idee kommt man dann gar nicht. Ne?
Ja, das kann auch vollkommen unbewusst passieren, wie du gerade gesagt hast und wie das Laura auch in ihrem Artikel beschreibt, basiert halt vieles, was die Wissenschaft heute tut oder die meisten Wissenschaftler heute tun, eben auf einem Glaubenssystem, das sich über Jahre oder Jahrzehnte oder vielleicht schon seit Jahrhunderten aufgebaut hat. Und dann ist es normal, dass man automatisch bestimmte Daten aussondert, die einfach nicht in dieses Bild passen.
Genau.
Also weil einfach das Bewusstsein dafür fehlt, also dass auch noch andere Ansätze möglich sind. Weil man denkt einfach, also es gibt nur das und das und darüber hinaus, also daran wird gar nicht gedacht. Meinst du das?
Genau. Und das hat ja, wie Laura schon in ihrem Artikel erwähnt, das hat ja eigentlich schon vor hunderten Jahren angefangen, mit der industriellen Revolution zum Beispiel und mit bestimmten Theorien wie der Evolutionstheorie oder der Relativitätstheorie, die dann irgendwie die Grundbasis, die Basis für alles andere geschaffen haben, dass wir heute in der Wissenschaft, also in der offiziellen Wissenschaft, begegnen.
Das heißt eben auch, dass man einfach dann Bilder übernimmt, ohne sie weiter zu hinterfragen, ob die denn diese Bilder, die man als gegeben annimmt, auch wirklich so stimmen. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, immer wieder auf die Quelle zurückzugehen, nicht einfach nur zitieren, sondern immer nochmal gucken, wer hat denn das überhaupt geschrieben, wer ist das denn? Das macht es natürlich um einiges schwieriger, aber so kommt man, denke ich mal, schon der Objektivität oder der Wahrheit ein Stückchen näher, wenn man halt sich diese Arbeit auch macht.
Und vielleicht als Beispiel, wie so ein Glaubenssatz funktioniert, fällt mir gerade ein. Also sag ich mal, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ein Anhänger der Evolutionstheorie und jetzt nicht im Sinne von, ja, das ist eine interessante Theorie und die hat ihren Anwendungsbereich, sondern halt, ja, das ist halt das ultimative Dogma und alles ist Evolution. So, also so kriegt man es ja auch ein Stück weit heutzutage beigebracht. Und wenn man dann eben in der Wissenschaft arbeitet und hat dieses Dogma im Kopf, dann kommt man halt auf bestimmte Ideen nicht. Zum Beispiel, wenn man jetzt Vögel beobachtet oder so und sagt, okay, die Vögel, die singen im Herbst so und so viel oder so, dann wird man immer sofort denken, also mit dieser Brille denken, so nach dem Motto, ja, die müssen ja irgendwie ihr Revier verteidigen, um Feinde ab oder um Rivalen abzuwehren, damit sie sich halt besser vermehren können und dann ihre Gene weitergeben können und so. Also man sieht dann sofort alles durch die Brille und aber kommt vielleicht nicht auf die Idee, dass es vielleicht einen ganz anderen Grund geben könnte, warum dieser Vogel jetzt singt, also der vielleicht auch mit Evolution gar nichts zu tun hat. Einfach, also ich sage jetzt nicht, dass es dann so ist, aber das sind ja so Gedanken, die man haben kann. Es kann ja noch ganz andere Dinge geben. Man weiß ja einfach nicht so viel. Und das macht natürlich auch diese Neugierde ein bisschen kaputt, wirklich Sachen auf den Grund zu gehen. Und stattdessen sieht man es halt mit dieser einen Brille.
Mhm. Ja. Kann damit auch also Angst, also eine unterbewusste Angst zusammenhängen? Also davor, dass das Weltbild zusammenbrechen könnte, also wenn sich etwas doch anders herausstellt, als wie man es geglaubt hat?
Ja, zum einen Angst und zum zweiten vielleicht eine Verteidigungsstrategie von der Person selber, die dann vielleicht unterbewusst eine Gefahr für das eigene Leben, weil das halt das Geld ins Haus bringt, sieht und dann erst gar nicht in die Richtung gehen würde.
Mhm. Ja. Aber viele auch versuchen einfach diese kognitive Dissonanz mit einfachsten Mitteln aufzulösen. Also das heißt, neue widersprechende Fakten einfach zu ignorieren. Hm.
Ja. Dann beispielsweise durch polemische Verteidigungsstrategien und also durch regelrechte Abwehr. Es könnte ja doch anders sein.
Das heißt,
also dank der, ja, also dank der emotionalen Identifikation damit. Ja.
Eine Frage, die mir gerade aufkommt, wie könnte man das, wo liegt denn da der Fehler, dass, wenn man jetzt nur von diesem menschlichen Fehler an sich ausgeht, erstmal nur von der eigenen Person, könnte man das dann auch aufheben? Liegt es an Lehrsystem allgemein, dass da so solche Fehler aufkommen? Das heißt, dass eben nicht richtig gelehrt wird von den Professoren oder vielleicht sogar Lehrern früher, wie man richtig forscht, unabhängig zu sein oder einfach was Objektiveres zu schreiben?
Ich glaube, die Prinzipien von Wissenschaft, die sind ja bekannt. Mhm. Also diese Objektivität und so weiter, aber die werden halt nicht angehalten. Hm. Und dazu kommt natürlich auch ja, die Bildung, wie du sagst, und auch Erziehung und soziale Umgebung generell, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch ein, was halt fehlt, ist nicht so sehr in der Erziehung und so jetzt das Thema Wissenschaft und die Prinzipien, wie du sagst, ne, die sind ja bekannt, das kriegt man eigentlich auch mit so in der Erziehung, aber es fehlt halt das psychologische Wissen, also das einfach der, also das wird ja überhaupt gar nicht gelehrt, also davon hört man auch nichts und dabei ist das eigentlich der Schlüssel, weil sonst kann man halt auch nicht verstehen, wie Wissenschaft als soziales System funktioniert und wie Menschen sich darin verhalten, warum sie sich so verhalten und was kognitive Dissonanz ist und wie das überhaupt alles zusammenhängt. Weil die, sag ich mal, diese Objektivität in der Wissenschaft so zum Schein aufrechtzuerhalten oder diese Methode ist ja das eine, aber zu verstehen, wie das letztlich wirklich vom Menschlichen her funktioniert, dafür sind wir einfach nicht ausgebildet.
Es ist sogar was ganz Banales. Also wenn ich mich erinnere, es ist auch ein Zeitfaktor der Grund. Irgendwann muss man fertig werden und dann muss man natürlich fertig werden. Das heißt dann auch, dass man eben auch dann sagt, okay, nee, darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, weil man einfach ja unter Zeitdruck steht. Das ist ganz banal, aber das ist garantiert auch ganz bei ganz vielen anderen Fällen der Fall.
Und ich glaube, Luke, du hast etwas Wichtiges erwähnt, also nämlich Psychologie. Also wie Lobachevsky sagt, Psychologie ist die erste Wissenschaft, die in totalitären Regimen angegriffen wird.
Also so das ja, genau. Es ist interessant, dass gerade Psychologie eigentlich überhaupt nicht stattfindet in der Schule oder auch an der Universität, es sei denn, man studiert Psychologie natürlich, aber ansonsten wird das ja nicht erwähnt.
Ja, stattdessen wird 8-Jährigen sexuelle Erziehung angeboten.
Genau.
Ja, also was mir zum Beispiel da eben auch also noch auffällt, ist, dass halt manche Theorien, die eben also mehr Objektivität lehren könnten, wie eben die Wissenschaftstheorie und damit verbundene Aspekte, dass die halt zum Teil auch sehr kompliziert erscheinen. Und dass einfach also Kinder durch das Erziehungssystem schon darauf getrimmt werden, also das irgendwie dann als Überforderung zu empfinden und dann das als Menschen auch so sehen, dann eher das als schwierig ansehen und dann vermeiden, sich damit zu befassen.
Ja, und es wird auch nicht gelehrt, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber also es gab natürlich schon sowas wie Philosophie bei manchen in der Schule, aber so richtig Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftstheorie wird ja eigentlich auch nicht so wirklich gelehrt, ne?
Oder Prinzipien von kritischem Denken, also wie man kritisch denken kann, ich glaube,
das hatte ich auch. Ja. Also ich finde, da sollte man wirklich schon ganz früh ansetzen. In der Schule. Am besten spielerisch.
Plus, das ist nicht im Interesse von unseren psychopathischen Menschen.
Okay, das bringt uns natürlich auch auf einen anderen Fakt. Also zum einen haben wir jetzt gehört, dass eben gerade wir als Mensch Fehler machen. Und dann gibt es auch noch einen anderen Faktor, dass eben andere Menschen auch uns beeinflussen, wie wir Sachen schreiben. Und das ist halt der Faktor von Psychopathologie, was wir schon jetzt 2-3 Mal gehört haben oder angerissen wurde, womit sich eben auch Lobatschewski sehr genau befasst hat. Das heißt eben, dass eben Psychopathen eben zuerst die Psychologie angreifen, wie Sergei gerade gesagt hat, um eben das Wissen zu korrumpieren, zu verdrehen und zu verfälschen, dass man eben nicht weiter forschen kann. Aber was gibt es noch für Faktoren dabei?
Und der Grund, der vielleicht dahinter steckt, warum Psychopathen sich auf die Psychologie und auf ähnliche Felder am Anfang konzentrieren, es liegt in dem Faktum, dass sie eben wissen, dass sie anders sind und sie wissen, dass diese Felder sie irgendwie entblößen könnten. Und sie haben dann natürlich Angst davor, dass die Mehrheit der Bevölkerung sozusagen das erkennt und und sagen würde, was machen die da in der Machtposition? Die müssen da weg. Das kann ja nicht sein, dass die das System unter sich haben und wir anderen drunter leiden.
Ja, und nicht nur das. Also sie verdrehen diese Psychologie komplett. Also ich habe neulich gelesen, da gibt es in den USA, da gibt es dieses DSM-Buch, also das ist quasi so eine Psychologie-Bibel, wo alle mentale Störungen und die ganzen Symptome und Diagnostik beschrieben wird. Und das ist wirklich so eine Bibel, also wenn man zu einem Arzt geht, dann orientiert er sich nach diesem Buch und dann versucht, eine Diagnose zu stellen. Und inzwischen ist schon die 5. Edition rausgekommen, also im Mai 2013. Und mit jeder neuen Edition, da kommen immer mehr neue Krankheiten dazu. Also das heißt, dass ganz normale menschliche Gemütszustände oder Gefühle jetzt als mentale Störungen bezeichnet werden.
Als abnormal, als Sache, die man bekämpfen muss.
Genau. Und also mir ist angefallen, dass das nichts anderes ist als Projektion von einem Psychopathen. Er weiß, dass er anders ist. Er weiß, dass diese Emotionen die anderen Menschen in bestimmten Sachen hindern können. Und er bezeichnet sie als mentale Störungen. Das ist genau die Sicht eines Psychopathen, der von diesen Emotionen, von diesen Gefühlen überhaupt keine Ahnung hat.
Genau, das DSM-Buch ist halt das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wie Sergei sagte. Und in Europa ist halt das ICD-10 das Äquivalent davon. Es sind halt die Symptome aufgelistet und halt hilft halt zur Diagnose oder soll mir zur Diagnose helfen. Das Symptom liegt vor, das Symptom liegt vor. Und wenn halt dann mehrere übereinstimmen, kann man halt sagen, okay, er hat halt oder die hat halt diejenige Krankheit oder die Krankheit. Das ist halt der Sinn und Zweck und dann halt die ganzen Erklärungen dazu, was kommt da noch so vor und so weiter, wenn man das so einfach mal sagt. Genau. Und das heißt, die haben sich eben das Mittel auch zunutze gemacht, Psychopathen, um eben sich selber auch besser aussehen zu lassen und halt zu projizieren und andere halt schlecht zu machen. Ich glaube, da gibt es auch eine Krankheit, die mit aufgenommen wurde, oder glaube ich noch nicht, das weiß ich nicht, gerade wenn man sich, Gott, irgendwas mit Ernährung war das, glaube ich. Weiß das jemand von euch?
Wenn man obsessiv mit eigener Ernährung ist.
Ja, genau.
Wenn man nachdenkt. Gesundheitswahn oder so, ne?
Ja, also ungefähr. Das heißt, da wurden auch ganz kuriose Sachen mit aufgenommen. Das heißt, wer eben kritisch die Ernährungsweise hinterfragt, zum Beispiel, zählt halt auch mit als krank. Natürlich gibt es da auch welche, die das wirklich übertreiben, ohne Zweifel, aber einfach der Punkt, dass man, wenn man halt nachdenkt, als krank gilt, ist schon ziemlich verheerend.
Ja, und die Folge ist, dass bestimmte Menschen sogar eingesperrt werden können, also in psychiatrischen Kliniken oder bestimmte Medikamente, starke Medikamente bekommen sollen. Und ja, also je mehr Menschen mit solchen sogenannten mentalen Störungen diagnostiziert werden, desto mehr Profit für die Pharmaindustrie. Und so ist man leichter, bestimmte Menschen einfach loszuwerden. Ich glaube, das war ziemlich verbreitet in der Sowjetunion. Also als Dissidenten also einfach eingesperrt wurden in psychiatrische Kliniken und dann hat man die nie wieder gesehen.
Also im Endeffekt alle diese Menschen, die dem System oder der Pathokratie, so wie es Lobatschewski nennt, eine Gefahr entgegenstellen könnten.
Genau, die das System hinterfragen.
Ich glaube, in der nächsten Edition kommt Verschwörungstheoretik als mentale Störung.
Ja.
Wahrscheinlich gleich vorne.
Ganz vorne mit dabei. Genau, zu den Lobatschewski, die wir jetzt schon öfters gehört haben, gibt es auch ein Buch zur Information. Da hatten wir auch schon eine Radioshow dazu gemacht. Und zwar ist es die politische Pornologie, die auch, ja, ist eine schwere Kost auf jeden Fall, weil sie eben auch eine wissenschaftliche Sprache anwendet oder ein Wissen. In einer wissenschaftlichen Sprache geschrieben ist, aber ein sehr, sehr wichtiges Buch ist. Können wir dann später auch nochmal mit verlinken, das Buch, wer Interesse daran hat. Genau, das heißt, um das kurz zusammenzufassen, also wir haben den menschlichen Fehler von uns aus, dass wir halt an Sachen glauben, dann haben wir jetzt Psychopathen auf jeden Fall, die bewusst Sachen verfälschen.
Die nutzen quasi unsere Schwächen, unsere psychische Schwächen aus.
Ja, und zum Thema Psychopathie vielleicht noch, wie das in der Wissenschaft sich niederschlagen könnte. Da gab es ja auf SOT auch einige Artikel schon zum Thema, was eigentlich Psychopathen sind und was die Eigenschaften sind von Psychopathen. Und eines ist halt eben, dass die überhaupt kein Problem damit haben, völlig dreist zu lügen, dass sie sehr charmant sein können, dass sie halt Leute sehr leicht überzeugen können, sehr sozial kompetent wirken und so. Und das sind natürlich auch alles Eigenschaften, die in der Wissenschaft natürlich genauso funktionieren. Also, dass man halt Netzwerke bildet mit einflussreichen Forschern, dass man dann auch mal eine Studie dreist fälscht, wenn man weiß, das fällt eh nicht auf. Oder dass man halt einen Kollegen mobbt, der die eigene Position gefährdet und so. Also alle solche Sachen, die auch in der Karriere, im Unternehmen halt förderlich sind, sind ja auch in der Wissenschaft förderlich. Also dann ist es auch egal, ob man jetzt ein besonders toller Wissenschaftler ist, was die dann ja oft auch nicht sind, aber die sind halt perfekt in der ganzen Politik dahinter und wie man Positionen kriegt und so weiter, wen man wie bearbeiten muss. Und das führt natürlich auch dazu, dass auch in der Wissenschaft dann halt Leute nach oben kommen, die halt eigentlich jetzt gar keine besonders guten Wissenschaftler sind, vielleicht noch nicht mal wirklich Interesse an ihrem Thema haben, aber halt eine gute Karriere dorthin legen und viel Einfluss gewinnen. Also das vielleicht auch nochmal ist auch so ein Punkt, wie Psychopathen überhaupt sich in der Wissenschaft breit machen können.
Ja, also sie sind gut in Machtspielchen, aber mit Wissenschaft an sich, also in diesem Bereich, also sind sie also selten kompetent beziehungsweise gar nicht. Und sie leben auch, also das schreibt die Laura in ihrem Artikel auch, also zum Teil eben auch ihren Neid auf kompetentere Wissenschaftler aus, indem sie die eben auch also eliminieren und klein halten und gleichzeitig, also wie der Luke ja auch sagte, also um ihre eigene Position nicht zu gefährden, also und um sich selber halt weiter also hochzuspielen im System eben auf Kosten dieser kompetenteren Wissenschaftler.
Genau, und Lobatschewski sagt ja auch, dass irgendwann halt nur noch die Dummen und Inkompetenten an den Spitzenpositionen sind. und das kann man ja teilweise schon auch beobachten.
Der Punkt scheint lang erreicht zu sein hier im Westen, in den USA im Speziellen.
Ich glaube auch immer mehr in Deutschland.
Ja.
dass eben dann inkompetente Personen Wissenschaft machen und halt die Sachen als Wahrheit verkaufen, was dann auch gerne angenommen wird. Okay, ja, das haben noch der Professor so und so gesagt, das ist so, das muss die Wahrheit sein.
Ja, und Laura beschreibt ja auch, wie wenn der Punkt irgendwann erreicht ist, an dem viele dieser Spitzenpositionen in der Wissenschaft von pathologischen Leuten und vor allem Psychopathen besetzt werden, wie dann speziell die sogenannten autoritären Mitläufer, was ungefähr 50% der menschlichen Bevölkerung ausmacht, wie die dann natürlich, weil sie von ihrer Natur her einfach dazu tendieren oder dazu tendieren, Autoritäten blind zu folgen, wie sich diese Leute dann fast schon fanatisch hinter diesen Psychopathen stellen, weil sie eben die Autorität darstellen, was dann die Sache für die Wissenschaftler, also die wirklichen Wissenschaftler, noch viel schwerer macht, ihre Arbeit wirklich so durchzuführen, wie sie eigentlich gedacht ist, durch die wissenschaftliche Methode.
Das heißt, es ist dann der dritte Faktor, den wir haben. Wir haben den eigenen Fehler an uns, wie wir Sachen unbewusst verfälschen können. Dann haben wir Psychopathen und jetzt als drittes haben wir noch die autoritären Volksleute oder Mitläufer sozusagen. Hätten wir ein bisschen Näheres, was zu diesen autoritären
Volksleuten? Also das hat der Bob Altemeyer geprägt, diesen Begriff. Und er hat eben Studien an Menschen durchgeführt und hat festgestellt, dass ungefähr 50% der menschlichen Bevölkerung autoritäre Gefolgsleute sind. Also diese Menschen scheinen sich von den 51% dementsprechend zu unterscheiden, dass sie eben, egal welche Autorität es auch sein mag, blind folgen und diese dann auch strikt verteidigen, egal was diese Autorität für wirkliche Ziele verfolgt. Was man ja zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt ein Beispiel nehmen will, zum Beispiel im Dritten Reich gesehen hat. Da gab es eine Autorität, die offensichtlich pathologisch war oder vielleicht sogar psychopathisch. Und dann haben sich jetzt im Nachhinein die ganze Welt gefragt, wie konnte das überhaupt so passieren, dass so viele Deutsche da mitgezogen haben. Und das liegt eben daran, dass eben ungefähr 50% der Bevölkerung einfach von Natur aus dazu tendieren, Autoritäten blind zu folgen und im Endeffekt die grauenvollsten Dinge durchziehen können unter dem Namen dieser Autorität.
Mhm. Da gab es ja auch dieses bekannte Milgram-Experiment, wo bestimmte Menschen nach Anweisungen von einer autoritären Person, also Experiment,
einem Wissenschaftler in weißem Kittel.
Genau, einem Wissenschaftler in weißem Kittel dazu angefordert wurden, anderen Menschen einfach Elektroschocks zu verpassen. Mhm. Das war, das war alles natürlich gestellt, also das war nicht echt, aber er ist zu selben Ergebnissen gekommen, dass 50-60% alle Teilnehmer, also die waren bereit, die höchsten Elektroschocks zu geben.
Mhm. Ja, das wurde vor kurzem auch repliziert, das hatte ich gelesen.
In Polen, glaube ich, oder?
In Polen, ja.
Ja, genau. Also das war jetzt nicht nur, ich glaube, das Original ist ja, war in den 50ern oder so. Ja, und also da könnte man jetzt ja vielleicht denken, naja, die Leute waren damals halt noch so autoritär drauf und heute sind die Leute ja alle toll und freiheitsliebend, aber nee.
Wichtig ist auch, dass dieses Experiment, Milgram-Experiment, es wurde in vielen Ländern und mit vielen Nationalitäten wiederholt. Und also egal welcher Beruf, Alter oder soziale Position, und man kann immer zu selben Ergebnissen.
Auch bei diesem letzten polnischen Experiment, da hat man auch Leute genommen, die Erfahrungen hatten mit dem Kommunismus, was ja auch ein extremes System war, so in Portugal. Und auch dann die jungen Leute, die danach kommen. Also man sollte doch dann annehmen, dass die dann Erfahrungen haben in der Richtung und dann vielleicht auch Widerstand aufgebaut haben. Aber auch dieses polnische Milgram-Experiment ist mit demselben Ergebnis mehr oder minder ausgegangen. was ich persönlich interessant fand.
Also es hat sich nichts geändert. Egal wie viele Jahre vergehen, man kommt immer noch aufs selbe Ergebnis hinaus.
Auch dann also die Erfahrungen, die Leute dann vielleicht mit totalitären Systemen machen, ändert auch unter Umständen nichts. Mhm.
Ja, also es ist wirklich interessant, dass einfach es braucht nur eine Autorität, und dann führen die Leute das aus. Ich fand auch das Beispiel, was die Laura in dem Artikel gebracht hat, ganz gut, dass wenn, sag ich mal, ne, in einem jemand, der vielleicht eine bestimmte Krankheit hat und liest jetzt in einem Internetforum oder wo auch immer, 500 Leute haben jetzt irgendwas ausprobiert und es hat ihnen allen geholfen, dann glauben sie eher, wenn irgendwie ein Arzt im Fernsehen sagt, nee, das ist alles Quatsch und du brauchst jetzt hier die und die Tablette oder so. Mhm. Also selbst sozusagen ein direkter Beweis, dass Leute, ne, was, also zumindest die Chance besteht, dass irgendwas hilfreich ist, wird dann abgelehnt, weil halt irgendjemand im weißen Kittel oder mit Professorentitel oder was auch immer oder von irgendeinem Verband oder irgendeiner offiziellen Position dann halt sagt, nee, so und so ist es.
An sich kann man ja den autoritären Mitläufern keine Vorwürfe machen. Das wäre ja in Ordnung, wenn halt Personen an der Macht wären und gerade im Bereich der Wissenschaft, die eben gute Arbeit leisten und halt auch an der Arbeit, an der Wahrheit arbeiten oder versuchen, so nah wie möglich zu kommen. Da ist kein Problem, bloß wenn halt eben, wie wir es vor uns gesagt hatten, Psychopathen dort sind, die in Hardliner-Meinung vertreten und halt nur Sachen in ihren eigenen Interesse veröffentlichen und verfälschen, dann ist es natürlich problematisch, weil dadurch dann alle drunter leiden und gerade auch Nachwuchsforscher oder Forscher, die eben Sachen an die Öffentlichkeit bringen wollen, die halt Sachen hinterfragen, dann kommt das natürlich dann nicht heraus. Was uns dann wieder zurückbringt, gerade zu diesem Peer Review, was eben vor uns der Luke erzählt hatte. Dass eben da auch Leute drinnen sitzen, auch wenn man sie nicht kennt, die pathologisch sein können und einfach nur ihr Weltbild vertreten und halt alles andere blockieren und verhindern, dass es an die Öffentlichkeit kommt.
Das ist ja auch anonym.
Ja.
Okay, erst Ingrid.
Der Problematische an dem Peer-System ist, dass die Meinung anonym abgegeben werden kann. Mhm. Also sagen wir mal, die müssen jetzt halt nicht rauskommen, okay, ich bin jetzt gegen diese oder jene Theorie, sondern das wird nach außen nicht dargestellt, warum das das ist dann problematisch, wenn jemand dann eine Theorie ablehnen kann und das nach draußen hin nicht dargestellt wird, dass die Theorie von dem Menschen dann abgelehnt wurde. Mhm. Also.
Okay, genau. Und Luke, du wolltest noch was sagen?
Ja, eigentlich genau dasselbe. Psychopathen lieben ja die Dunkelheit und dieses Peer-Review-System ist halt schon perfekt dafür. Ne? Man kann dann einfach irgendwelche Leute absägen aus der Anonymität heraus und muss noch nicht mal für seine eigene Position gerade stehen. Da fällt mir übrigens ein, da gab es jetzt auch jüngst ein Beispiel mit dem Jordan Peterson, der ja ein kanadischer Professor, der umstritten geworden ist wegen seiner politischen Äußerungen. Jedenfalls hat der eigentlich immer sehr viele Fördermittel eingeworben. Also ist ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler. Aber nachdem diese politische Kontroverse losging, hat er dann nochmal einen Antrag gestellt, jetzt vor kurzem. Und diese Anträge werden eben auch per Peer Review dann entschieden. Also dann werden halt verschiedene Wissenschaftler anonym da befragt. Die sollen das halt bewerten, ob dieser Antrag förderungsfähig ist. Und da wurde er sozusagen dann abgelehnt mit einer überwältigenden Mehrheit, obwohl das eigentlich auch Projekte waren, die auch schon lange liefen und auch schon öfters gefördert wurden. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und da sieht man dann mal, also wie solche unbewussten oder vielleicht sogar auch bewussten Mechanismen funktionieren, aber dass dann einfach Leute sagen so, nee, die politische Meinung mag ich nicht, so jetzt drücke ich ihm einen rein.
Also, ja, das heißt, die Person wird nicht gemocht, die Arbeit mag gut sein, bloß da ist wirklich ein persönlicher Faktor drin. Ja, den mag ich nicht, weil er das gesagt hat, deswegen, nee, kriegt er kein Geld.
Genau.
Ja.
Und sie müssen ja nicht mal dafür gerade stehen. Also wenn es dann, wenn die jetzt öffentlich wären und die das verteidigen müssten, ihre Meinung da, dann sieht die Sache vielleicht schon anders aus. Aber so können sie einfach irgendwie, jetzt dem gebe ich nichts, zack, und müssen sich noch nicht mal rechtfertigen. Ne?
Also da habe ich ein anderes Beispiel, dass manche gewissenslose Wissenschaftler gehen so weit, dass sie sich selbst als Reviewer vorschlagen. Das geschieht ja natürlich anonym. Das heißt, die schicken Einladung an irgendeine andere E-Mail-Adresse, die aber ihnen gehört, und dann können sie selbst diesen Peer-Review machen. Also da gab es neulich, vor ein paar Jahren, glaube ich, einen Skandal bei Springer Verlag, dass genau das passiert ist.
Unglaublich.
Also sie peer-reviewen ihren eigenen Artikel, oder wie?
Ja.
Ja. Super.
Sie schicken Anladungen an ein eigenes E-Mail-Konto, an irgendein anonymes Konto, Gmail-Konto oder was weiß ich was. Und dann können sie selbst Review machen.
Okay.
Wahnsinn, ja.
Genau, wie vielleicht das sowas auch abläuft, ist, was mir zumindest als bestes Beispiel einfällt, ist zum Beispiel auch die ganze Klimaforschung, wie das da abläuft. Wenn es da Leute gibt, da wird ja wirklich gegen Leute gewettert, ja, wirklich sprichwörtlich gewettert, die eben nicht diese Meinung vertreten, dass es halt eine globale Klimaerwärmung gibt, und dann halt, ja, runtergemacht werden im Internet oder offiziell, und halt die da dann einfach nicht mehr veröffentlichen können. Und dann am schlimmsten, was halt dann noch passieren kann, dass halt dann die Nazi-Keule noch gezogen wird, die sind rechts oder irgendwas, nur weil sie eben eine ganz andere Meinung vertreten. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch Beispiele habt, aber Klima ist so ein Ding, ich glaube auch Ernährung, gibt es auch viele Beispiele.
Geschichte.
Mhm. Ja. Maria, du
hast was?
Luke?
Nee, Entschuldigung.
Okay, Luke, dann auch du.
Ach so, ja, ich finde, Klima ist auf jeden Fall eines der Paradebeispiele für so eine völlige Pathologisierung von einer Disziplin. Also das ist ja schon fast komisch, wenn man sich das anguckt. Also dass eben so eine Theorie mit so einer riesigen Reichweite, wo man quasi über Jahrzehnte irgendwelche Prognosen macht, die ganze Welt betreffen und so. Also was an sich auch eigentlich in jeder Wissenschaftstheorie man sofort lernt, dass das eben Aussagen sind, die sind so allumfassend, also die werden immer angreifbarer, je allumfassender die werden, weil das ja unglaublich viele Variablen sind und überhaupt, und dass man dann überhaupt nicht zulässt, dass jemand sagt, vielleicht könnte es ja auch ein bisschen anders sein, ist schon sehr bezeichnend. Also das hat überhaupt gar nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Ernährung ist auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel. Da gab es auch einen Journalisten, den ich glaube Gary Taube, der ein Buch geschrieben hat, schon sehr früh, ich glaube irgendwann 2001 oder so zu diesem Thema, dass Fett halt nicht so schlimm ist, wie es uns immer weiß gemacht wird. Und der wurde dann völlig fertig gemacht vom Establishment, und zwar ein bekannter Journalist, also der hat auch für die New York Times und so geschrieben, und und da war es eben auch so, dass, und das hat er auch mal gesagt in einem Interview, so, dass es einfach, die Leute konnten nicht akzeptieren, oder diese Wissenschaftler konnten nicht akzeptieren, dass er recht hat, weil wenn er recht hätte, dann wären quasi jahrzehntelang ihrer Forschung, also sie hätten sich hinstellen müssen, sagen so, ups, Entschuldigung, also die letzten 40 Jahre haben wir euch erzählt, ihr müsst das und das essen, das hat euch eigentlich total krank gemacht, sorry, wir geloben Besserung. Also das ist einfach undenkbar. Also das finde ich auch noch ein gutes Beispiel.
Und die Generation muss aussterben, bevor eine andere Wahrheit akzeptiert werden kann.
Ich wollte noch ein anderes Beispiel erwähnen, zum Beispiel aus Technik. Also allein die Tatsache, dass wir immer noch Autos haben mit einem Verbrennungsmotor, schon, keine Ahnung, seit 100 Jahren, 120 Jahren. Also ich kann das immer noch nicht fassen. Das kann entweder Diesel sein oder irgendein anderer Typ. Aber es ist immer noch Verbrennungsmotor. Also das heißt, dass diese ganzen Wissenschaftler, die an alternativen Energiequellen forschen, also diese Studien werden entweder unterdrückt oder ja, oder wird darüber einfach geschwiegen.
Ja, wenn man überlegt, also welche Personen und welche Familien also am Ölgeschäft beteiligt sind, also ja, vor allem in den USA, also da wird einem einiges klarer.
Ja. Genau, in der Hinsicht. Da hätten wir halt diesen Anfangspunkt, dass eben, es geht ums Geld und halt die wollen halt selber weiterleben, deswegen wird alles andere unterdrückt, was eben der Forschung und der Menschheit überhaupt dienen würde, dass ja eben alle für ganz wenig Geld umfahren könnten. Und das wird eben da unterdrückt. Das ist halt eine Konsequenz davon, wenn eben, wenn man aus der Wissenschaft eine Religion macht, sag ich mal, und so fest dran glaubt oder halt noch psychopathologisch ist.
Ich glaube, die Laura, die hat auch irgendwo, ich weiß nicht, ob es in diesem Artikel war oder in oder irgendwo anders, dass sie das, diese Art von Wissenschaft, also die so religiös gemacht wird, dass sie das als Scientismus bezeichnet.
Einfach eine neue Art der Religion, sozusagen.
Genau, genau, ja.
Ist nicht in diesem Artikel, aber ja, sie hat es auf jeden Fall so gemacht, ja.
Nur so genannt.
Ein anderes Beispiel, was mir gerade noch einfällt, ist die Gefahren von Handys und WLAN und diese Dinge. Also da ist es ja auch schon Häresie, wenn da man rausfindet, dass das vielleicht doch nicht so unbedenklich ist, alles. Also das wird mit Sicherheit auch unterdrückt und unter den Teppich gekehrt.
Ich glaube, die meisten Menschen sind inzwischen so süchtig nach diesen neuen Technologien und Gadgets, dass man irgendwas, was dieser Theorie widerspricht, einfach nicht akzeptieren können.
Ja.
Also es ist ja auch sehr bequem, also vor allem, wenn sie dann irgendwie nicht wissen, was sie sonst machen sollen, also da setzen sie sich dann hin, also mit ihrem Gerät und surfen da irgendwie auf Facebook mit ihrem Smartphone oder so. Zum Beispiel, damit sie sich nicht im Bus oder im Zug mit fremden Leuten unterhalten müssen.
Ja. Oder mit sich selbst zu beschäftigen.
Ja, genau. Ja.
Ja, man stelle sich vor, jetzt würde irgendwie offiziell, irgendein das Bundesgesundheitsministerium oder wer auch immer offiziell sagen, so, wir haben rausgefunden, also Handys und WLAN, das ist total schädlich und das wird jetzt alles abgeschaltet und verboten. Also es ist einfach undenkbar.
Ja. Da werden Menschen auf die Straßen kommen.
Ja, Revolution.
Ja, da würden dann die Menschen auf die Straßen kommen, wenn das Handy gefährdet wird. Was auch interessant ist.
Genau, also das heißt eben, wie der Titel unserer Überschrift heißt, Korruption in Wissenschaften und Religionen, worum es uns alle betrifft. Und dadurch halt ganz deutlich, dass eben nicht für unsere Gesundheit und die Wahrheit geforscht wird, sondern nur für die eigenen Interessen und egal, wie es uns letzten Endes geht. Egal, ob Menschen an Krebs sterben oder an irgendwelchen anderen Sachen. Ach, zum Beispiel Rauchen ist ja auch noch so ein Beispiel, gerade was Wissenschaft angeht. Ja. Genau, also es geht halt einfach nicht mehr um die Wahrheit, um uns halt, um Menschen allgemein was Gutes zu tun, sondern es wird nur nach eigenen Interessen gehandelt. Und eben bedingt durch, dass eben Psychopathen an der Macht sind, die nicht erkannt werden wollen und einfach denen alles egal ist, egal was mit uns passiert oder mit anderen Menschen geschieht. Und dann halt natürlich auch noch durch die autoritären Gefolgsleute, die Psychopathen und zusätzlich noch unterstützen und verstärken. Genau, und ja, das ist dann die Konsequenz davon.
Also meistens unbewusst natürlich.
Mhm. Genau, meistens unbewusst, genau, weil die einfach die Autoritäten sind. Mhm.
Also die Grundthese von Laura in ihrem Artikel ist eigentlich, dass das Schlimmste, was uns jemals in der Gesellschaft passieren konnte, genau diese Korruption der Wissenschaft ist. Mhm. Weil eben auf dieser Korruption wirklich alles andere beruht, was in unserer Gesellschaft schiefläuft.
Genau, weil dann gibt es halt niemanden, der das auch erforschen kann und hinterfragen kann, was denn schiefläuft. Und das ist halt wieder die Wissenschaft, die das eigentlich zur Aufgabe machen müsste, um das herauszufinden, um Sachen zu verbessern. Mhm. die Probleme zu erkennen, wie es eben Lobachevsky gesagt hat, heile nicht etwas, was du nicht verstehst, sondern versuchen zu forschen, zu untersuchen. Und das fehlt halt dann leider, weil es eben, oder zumindest offiziell fehlt. Es gibt natürlich Menschen, die sich damit befassen und versuchen, Lösungen zu finden, aber zumindest die jetzt Universitäten und so größtenteils, Patterson ist da vielleicht eine große Ausnahme, die ja eben Sachen nicht mehr hinterfragen oder hinterfragen können, um Sachen zu verbessern.
Und wie Laura das eigentlich gut auf den Punkt bringt in ihrem Artikel, ist eigentlich die Tatsache, dass wir in dem Punkt, wo wir uns jetzt in unserer Gesellschaft befinden, eigentlich so ziemlich jeder Wissenschaftsbereich so korrumpiert ist, dass da irgendwie schwer noch ein Ausweg zu finden ist. Also wir, sage ich jetzt mal, die normalen Menschen, die vielleicht ein bisschen weiterschauen können, haben es eigentlich zugelassen, dass die Wissenschaft im Speziellen so korrumpiert wurde, dass wir jetzt in dem Zustand uns befinden, in dem wir uns befinden. Und ob es da noch einen Ausweg gibt, ist die Frage.
Zusammenbruch.
Letztendlich schon, ja. Würde es einen Zusammenbruch geben oder man nähert sich einem Zusammenbruch an. Ja.
Oder eine, mal ein bisschen optimistischere These zu vertreten. Also vielleicht ist es auch einfach so, dass dieses Wissenschaftssystem, so wie wir es kennen, dass das ausgedient hat und dass es eben jetzt neue Wege geben muss und ja auch schon gibt. Also dass eben Leute sich, man sieht es ja zum Beispiel im medizinischen Bereich, dass es dann so Foren gibt für zu bestimmten Themen oder Selbsthilfegruppen, die dann auch alternative Behandlungsformen besprechen und ihre Erfahrungen teilen, oder dass jetzt wieder dieser Professor John Patterson, von dem ich vorhin geredet habe, dass der halt einfach seine ganzen Vorlesungen auf YouTube stellt, dass die sich jeder anschauen kann und gar nicht jetzt nur die Leute, die an der Uni dort sind, oder dass sich im Internet generell neue Communities bilden und so weiter. Also dass vielleicht auch Wissenschaft so nach und nach wieder so in die breite Masse kommt, übers Netz, und vielleicht andere Formen der Forschung entstehen, die halt nicht mit diesem jetzt, sag ich mal, gescheiterten Universitätssystem zusammenhängen. Also das kann natürlich auch eine Entwicklung sein.
Ja, und um bei dem positiven Blickpunkt zu bleiben, Lobachevsky erwähnt ja auch so ziemlich genau das Gleiche, was du gerade erwähnt hast, dass an einem bestimmten Punkt, in dem die Pathokratie so weit fortgeschritten ist, dass dann einfach auf natürliche Weise Faktoren in der Gesellschaft entstehen, die diesem System entgegenwirken. Und wenn diese Faktoren sich dann dementsprechend ausbreiten können, eben positiv und der Wahrheit fördernd, kann das schon einen großen Unterschied machen, ja.
Also da können dann immer mehr also Gesellschaftsteile dann davon erfasst werden, also sobald erstmal also eine sogenannte kritische Schwelle erreicht ist oder kritische Masse.
Ja, der Butterfly-Effekt nennt man das, glaube ich, auf Englisch.
Ja, also genau.
Es kann an kleinen Stellen anfangen und kann große Auswirkungen auf alles andere haben, genauso wie die negativen Auswirkungen in kleiner Stelle anfangen können und auf die ganze Gesellschaft sich ausbreiten können.
Ja, also ein Rückgang der Fäulnis durch das Gegenteil.
Oder auch dann das Prinzip des 100. Affen. Wenn dann eine gewisse Schwelle überschritten ist, dass dann plötzlich eine Geschichte umkippt. Bei den Affen, ja, okay, da haben dann Affen dann angefangen, Kartoffeln im Meer zu waschen. Und wie dann also eine gewisse Anzahl das gemacht haben, dann haben auch Affen, die mit dieser ursprünglichen Population überhaupt keine Berührungspunkte mehr hatten, dann angefangen, das plötzlich zu machen. Also auch an ganz anderen Inseln. Also das ist manchmal auch, dann kommen Effekte hoch.
Das heißt genau, wie es, glaube ich, gesagt wurde, eben, dass man halt genau das Gegenteil tut, eben halt die Wahrheit auch mit veröffentlicht und halt auch darüber spricht, wie halt eben das System funktioniert oder funktionieren kann und eben auch auch Sachen veröffentlicht, die eben der Wahrheit viel näher kommen. Alternativen aufzuzeigen, was eben die Wissenschaft nicht macht, was sie machen sollte. Ich glaube, es geht in Kennedys Richtung, dass über Medien, dass die halt aufklären sollten und entdecken sollten, dass eben ja ganz normale Menschen machen müssen, um eben diese Aufgabe wieder zu entsprechen, sich zu damit zu befassen und ja Sachen ans Licht zu bringen, zu hinterfragen. Genau. Gut, gibt's noch etwas? Hat noch jemand einen wichtigen Punkt zu den Artikeln? Es gibt natürlich in den Artikel, wie am Anfang gesagt, der beinhaltet viel, viel mehr. Wir haben jetzt wirklich nur Auszüge rausgenommen. Laura behandelt da zum Beispiel auch halt gerade Spiritualität da noch, bringt es mit rein und auch Religion. Aber ich denke mal, es würde jetzt zu groß sein, das alles anzuschneiden. Aber hat noch jemand was ganz wichtig ist?
Also ich würde unseren Zuhörern auf jeden Fall empfehlen, politische Panorologie durchzulesen.
Ja.
Da wird dieser Prozess ganz genau beschrieben, wie das abläuft.
Genau, das eben, was eben die Wissenschaft verhindert wurde, ist das Lobatschewski auch ein sehr gutes Beispiel. Sein Werk wurde halt nie offiziell veröffentlicht. Also nicht von der Wissenschaft, hat es auch an Politiker geschickt, glaube ich, auch an den Papst damals. Bloß das kam nie an die Öffentlichkeit, bis eben sich Laura durch Zufall dem angenommen hat und durch sie eben das Buch dann an die Öffentlichkeit kam. Und damit hat sie eine sehr, sehr große Arbeit für die Menschen geleistet. Sinnes, damit eben Wissen, Wahrheit an die Menschen kommt, wie eben das System funktioniert.
Ja, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall Pflichtlektüre, um die Situation besser zu verstehen.
Und das Interessante ist ja, also er reflektiert ja selber, also diesen Prozess, also wie er ihn erlebt hat, als er selber Universitätsstudent war und dann halt mehr und mehr, also Fakultäten, also auch dann seine, übernommen wurde, also von psychologischen oder einfach nur durchschnittlichen sogenannten Professoren. Und dann auch also wichtige Bücher, also über Psychologie aus der Bibliothek verschwanden. Also es beschreibt dann also lebensnah an Beispielen. Das finde ich sehr spannend und auch sehr erschreckend gleichzeitig, ja.
Er hat auch beschrieben, wie seine Mitstudenten sich verändert haben, also nach diesen Pflichtvorlesungen von irgendeinem neuen Professor. Diese Vorlesungen waren ideologisch geprägt und er stellte immer wieder fest, dass er seine eigenen Mitstudenten nicht mehr erkennen konnte, weil ihre Welt sich so stark verändert hat und ja, das war immer eine bestimmte Anzahl von Studenten, die von diesen Reden, von diesen, sagen wir mal, psychopathischen Professor mitgenommen wurden.
Ja, eine bestimmte Prozentanzahl, die sich eigentlich mit dem, was Bob Altemeyer mit diesen autoritären Gefolgsleuten beschreibt, auch deckt.
Genau, also die wurden erfasst und haben dann so eine Veränderung ihrer Persönlichkeit durchgemacht, also weil sie entweder nicht über das Rückgrat verfügten, also dem zu widerstehen, oder ihr Rückgrat einfach zu schwach war und sie dann mitgerissen wurden.
Ja.
Und diejenigen in der Gruppe, die dann also so psychopathische Neigungen hatten, die sind dann in so einem System dann natürlich hochgeschwemmt worden und konnten dann auch diesem Weg vielleicht besser folgen als andere. Es ist ja leichter, dann mit dem Strom zu schwimmen, als seine eigene Meinung zu behalten und dann gegen den Strom zu schwimmen und dann man selber zu bleiben.
Ja, vollkommen richtig. Genau, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, diese Show, also es gibt halt drei Faktoren, die eben uns beeinflussen, Wissenschaft beeinflussen, warum sie korrumpiert wird, ist halt der Mensch an sich, also wir machen Fehler, dann, dass es Psychopathen gibt, die eben dann das System bewusst unterdrücken und Sachen, dass Sachen nicht veröffentlicht werden, und halt die autoritären Mitläufer. Und das Letzte ist eben noch ganz wichtig, was jetzt, lest auf jeden Fall politische Pornologie, da wird es auch nochmal für alle deutlicher, was damit gemeint ist. Und die Wissenschaft ist halt ein Bereich, natürlich gibt es ja noch die Politik, um genau da genügend Wissen anzusammeln, eben neues Wissen schaffen, indem man sich selber informiert und halt selber Sachen liest und immer ganz wichtig auch Sachen kritisch hinterfragen. Nicht alles, was man liest, muss stimmen, sondern immer nochmal die Quellen untersuchen und weiterfragen, um halt sich der Wahrheit oder Objektivität anzunähern. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ja, das ist für heute von unserer Seite. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Und ich sage schon mal von meiner Seite tschüss.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.